Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das Tagesgespräch.
Fredrik Steiger, ich habe eine Karte von der Arktis vor mir. Und es ist eine, wo man mit Blick von oben auf den Nordpol runterschaut. Rechts, ganz gross, ist Russland. Dann unten dran Norwegen, Skandinavien, links Grönland und Kanada. Und oben links Alaska, USA. Wenn Sie die Karte anschauen, wo sind Sie durchgereist in die Arktis?
Ich bin von Ottawa, der kanadischen Hauptstadt, Richtung Norden gereist. Und zwar etwa noch 3,5 weitere Stunden. Und nach 3,5 Stunden ist man
also Flugstunden.
Flugstunden in Iqaluit. Das ist die Hauptstadt von der Inuit-Provinz Nunavut. Hauptstadt ist ein bisschen viel gesagt. Das ist eigentlich ein Ort mit Bretterbuden und Containersiedlungen. Also sehr hässlich. Und man muss sich überlegen, wenn man dann von Iqaluit nochmal 3,5 Flugstunden in Norden reist, dann erst ist man dann wirklich am nördlichsten Punkt von Kanada. Also es ist ein riesiges Gebiet, das Nordkanada, die kanadische Arktis, etwa dreimal so gross wie Westeuropa. Und die Bürgermeisterin von Iqaluit hat mir gesagt, aber die ganze Bevölkerung von diesem Gebiet hat in einem Eishockey-Stadion Platz. Also ihr ganzes Volk von den Inuit, das sind nur etwa 30'000 Leute.
Das ist genau so, wenn man sich das vorstellt, eine unendliche Weite dort rauf, jetzt zum Reisen. Sie sagen, sie haben ein Flugzeug genommen, ohne Probleme, man kann landen, es hat dort Flughafen, dann trotzdem, obwohl es wenig Leute dort oben hat.
Es hat ganz wenig sättige Flughäfen, die man nach unserem Begriff als Flughäfen würde bezeichnen. Also, die asphaltiert sind, die eine richtige Piste haben. In Iqaluit gibt's das. Die Piste hat allerdings überall Risse. Die muss jedes Jahr wieder mindestens zweimal geflickt werden, weil Temperaturunterschiede von minus 60 Grad im Winter und manchmal jetzt neuerdings plus 20 Grad im Sommer. Das reisst natürlich der Boden immer wieder auf. In allen anderen Orten, es gibt in der Provinz Nunavut etwa 25 Gemeinden, die hauptsächlich Inuit wohnen, die haben meistens irgendeine Art Landebahn, die ist häufig bucklig, die ist, hat nur Schotter drauf, da kann man längstens, wenn sie eisbedeckt ist, nicht immer landen. Und gleichzeitig ist aber eigentlich der Luftweg der einzige Weg, die Region überhaupt zu versorgen, weil richtige Häfen haben nämlich die Orte dort auch nicht und Strassen führen erst recht nicht her.
Jetzt haben Sie gesagt, in Kalumit sind Sie gewesen, also in der Provinz Nunavut, wie viel weiter nördlich denn noch?
Vor allem auf Baffin Island, die weiteren, vor allem in kleinen Orten, Kimiru zum Beispiel, oder Pangneton, wo reine Inuit, oder früher hat man gesagt Eskimo-Dörfli sind, nachher noch bis gegen Resolute Bay, das ist dann schon ein rechtes Stück weiter im Norden, das ist heutzutage hauptsächlich das Militärisch dort, das ist gar nicht der richtige Ort. Also noch ein Stück weiter, aber ganz an der Nordspitze, also nochmal die 3,5 Flugstunden weiter, bis ganz oben bin ich nicht gesehen.
Jetzt stellt man sich ja trotz Bericht von Klimaveränderung vor, stellt man sich eine riesige, weitgehend auch fast unberührte Landschaft vor. Was ist denn Ihr Eindruck jetzt vom Norden?
Das ist so, also es ist riesengroß. Man fliegt zuerst, wenn man von Ottawa, also vom Süden Kanada in Richtung Norden fliegt, kommt man zuerst stundenlang über Wälder, über riesige Seen im Norden von der Provinz Quebec. Und nachher plötzlich irgendwann hört alles grün eigentlich auf. Es gibt nachher noch Felsen. Und es gibt vor allem sehr, sehr viel Wasser. Türkis blaues Wasser, wie man es schöner in der Karibik nicht kennt. Also man sieht 10, 12, 15 Meter, sieht man runter. Also das ist wirklich super Wasser. Überall oder vielen Orten hat es auch Eisberge, ganz kleine, die nicht grösser sind als so ein Schrebergartenhäuschen und solche, die weit grösser sind als ein riesiger Wohnblock. Und vielleicht ist das Image von der Arktis zum Teil hier ein bisschen falsch. Man hat das Gefühl, das ist einfach ein Einöde, das ist wüst und hässlich und grau. Aber mindestens bei schönem Wetter muss man sagen, es ist auch eine wunderschöne Landschaft.
Jetzt, wenn man sich vorstellt, man reist dort oben, wo übernachtet man dann? Privat? Hat das Hotel dort oben?
Also ich selber, weil ich zum Teil mit der kanadischen Armee bin unterwegs war, bin mal eine Nacht auf einem Eisbrecher von der kanadischen Küstenwache, bin auch zwei Nächte auf einem Schiff von der kanadischen Marine gewesen. Zum Teil habe ich Zelt übernachtet mit der kanadischen Infanterie und mit den arktischen Ranger, also das sind Inuit, die sozusagen Berater, das Auge und das Ohr von der kanadischen Armee sind. Es gibt aber mindestens in Iqaluit und in den grösseren Orten gibt es ein paar Hotels. Das sind nicht gerade so tolle Hotels. Sie kosten trotzdem sehr viel, weil die Preise überhaupt dort oben astronomisch hoch sind. Aber es
wegen der Transportweg?
Vor allem wegen der Transportweg, wegen dem Unterhalt, wo sehr teuer ist. Aber es gibt Hotels und es gibt in Iqaluit sogar ein kleines Touristenbüro. Ich bin dort zwei dänischen Trekking-Urlauber begegnet. Und es gibt vor allem auch Kreuzfahrtschiffe neuerdings, was es bis vor ein paar Jahren in der Arktis überhaupt nicht gegeben hat.
Also, dass man jetzt wirklich eine Kreuzfahrt buchen und in die Arktis rauf?
Das kann man machen. Das gibt verschiedene Anbieter. Zum Teil sind das übrigens ehemalige die sowjetische oder russische Eisbrecher, die umfunktioniert worden zu Kreuzfahrtdampfer.
Sie sprechen schon an, Fredrik Steiger. Man liest viel da von der Klimaveränderung. Dass dort oben überhaupt Kreuzfahrten stattfinden können, liegt daran, dass das Eis auch schmilzt. Wie stark ist das bemerkbar? Wie stark sieht man das?
Das sieht man, wenn man plötzlich herkommt, natürlich nicht. Aber die Leute, die dort leben, stellen fest, dass praktisch in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr die eisfreie Zeit um mehrere Wochen länger ist geworden. Früher dauert im Frühling, später wieder zugefroren im Herbst. Es gibt weniger Schnee auf den Felsen, also auf dem Land. Es gibt so Nebeneffekte. Es gibt plötzlich Mucken in der Arktis oben, was es früher nicht gegeben hat, weil es einfach zu Nacht zu kalt war und die nicht können überleben. Der Lachs kommt weiter in Norden. Eine Fischart, die man früher in der Arktis eigentlich nicht gehabt hat. Es gibt, hat mir jemand erzählt, eine ältere Frau, etwas, was sie in ihrem ganzen Leben noch nie hat erlebt, Blitz und Donner, also richtige Gewitter in der Arktis. Also es gibt sehr viele Anhaltspunkte von dieser Klimaveränderung und das war bezeichnend gewesen. In Iqaluit hat im Juli eine Klimakonferenz stattgefunden und genau an diesem Tag, praktisch symbolisch, ist der Thermometer auf einen Rekordwert aufgeschnellt, auf 27 Grad plus.
Was heisst denn das für die Einheimischen? Also ich weiss nur zum Beispiel Häuser, wo sie zum Teil auf Stelzen gebaut haben, es hat Permafrost gehabt. Was heisst das jetzt mal abgesehen von jetzt wahrscheinlich auch mehr Leute, die dort hochkommen?
Es hat ganze Haufen Folgen natürlich für die Einheimischen. Es hat beispielsweise eben das, was ihr erwähnt habt, Häuser, die müssen fast jedes Jahr neu aufgestellt werden oder neue Stützen bekommen oder gewisse Stützen müssen verlängert werden, andere verkürzt, weil die Häuser zum Teil aber natürlich nicht schön gleichmässig in den aufgeweichten Permafrostboden einsinken. Es verändern sich die Jagdgründe. Es kommen neue Tiere her, es sind andere nicht mehr da. Man kann eine gewisse Jagd auf dem Eis kann man nicht mehr machen, weil es gefährlich ist worden, weil das Eis brüchig ist und nicht mehr kompakte Eisplatten sind. Es ist weniger zugänglich zum Beispiel. Und es vergibt natürlich einen enormen gesellschaftlichen Wandel. Das Territorium von Nunavut ist im Moment noch zu über 85% von Inuit bewohnt. Aber es kommen natürlich jetzt immer mehr Leute aus dem Süden dort rauf, wo Vertreter von Rohstofffirmen, Geologen, Wissenschaftler, Investoren, Touristen, Militärs, Beamte. Also da kommt auch ein schneller gesellschaftlicher Wandel in Gang.
Sie sprechen jetzt an, es geht ein Gerangel um die Arktis los. Viel mehr Leute kommen dort rauf. Sieht man das auch in Bautätigkeit, oder?
Das sieht man, also Iqaluit ist das beste Beispiel dafür. Das ist ein Boomtown, das kann man fast ein bisschen vergleichen wie vielleicht vor 100, 150 Jahren im Wilden Westen. Entsprechend wild wird zum Teil auch gebaut. Eben, es ist eine hässliche Stadt, das muss man einfach so sagen. Das ist, vieles ist auch so ein bisschen unkoordiniert. Aber das ist offensichtlich, dass da die Stadt hat in den letzten 5 Jahren ihre Einwohnerzahl mehr als verdoppelt, von 3'000 auf jetzt über 7'000.
Von 3'000 auf über 7'000.
Genau.
Das ist eine wahnsinnige Bevölkerung. Zuwachs. Und offenbar, wenn wir über Kälte reden, werde ich gerade heiser da drinnen. Und wenn es da in dem Studio sicher nicht so kalt ist, wie es dort oben war. Jetzt, das Gerangel um die Arktis ist losgegangen. Die Hauptakteure, wir haben es am Anfang der Sendung gesagt, sind so Länder wie die Arainer-Länder, Russland, Kanada, Norwegen, Dänemark, USA. Wer hat welche Ansprüche dort oben?
Die meisten sind in der Phase im Moment, wo sie überhaupt ein bisschen definieren wollen, welche ihre Ansprüche sind. Russland hat es ja sehr deutlich gemacht. Die haben letztes Jahr im geografischen Nordpol auf, glaube gut 4'000 Meter Tiefe bereits eine Titanflagge, eine russische Flagge aufgestellt. Andere Länder erheben auch Ansprüche, vor allem die Arktis-Nachbar- oder Arainer-Staaten. Aber es gibt auch weitere Staaten, also zum Beispiel Japan oder die EU-Länder oder Schweden, Finnland zum Beispiel, die sagen, das Nordpolarmeer ist eigentlich ein internationales Meer. Das dürfen nicht nur die 5 Länder, die direkt an der Grenze unter sich aufteilen. Die meisten haben ihre Ansprüche noch nicht richtig ausformuliert. Aber dass da ganze Haufen von Ansprüchen kommen und dass die auch werden überlappen und dass es da zu Konflikten kommt, das ist abzusehen.
Jetzt sind Sie, Fredrik Steiger, in der kanadischen Arktis, also im kanadischen Norden. Jetzt Kanada war ja bis jetzt nicht so wahnsinnig präsent in der Arktis, weder militärisch oder eben, wie Sie gesagt haben, kaum Bevölkerung dort oben kam. Jetzt hat der Premierminister Stephen Harper grosse Ankündigungen gemacht, man werde die Arktis verteidigen, man werde die Präsenz markieren dort oben. Wie sieht das aus in der Realität?
Das ist offensichtlich, dass man dort hier jetzt umdenkt, Kanada. Die kanadische Mythologie ist ja immer ein bisschen die, zu sagen, das ist das riesige Land, das vom Atlantik bis zum Pazifik lenkt. Aber von der Arktis, dass es im Norden auch bis ins Nordpolarmeer reinlenkt, über das hat man eigentlich fast nie geredet. Und jetzt plötzlich gibt's viel grössere Präsenz. Die Küstenwache beispielsweise, die ja auch für Fragen wie Umweltschutz, für Rettung in der Not im Norden zuständig ist, ist intensiver dort. Plötzlich sieht man militärische kanadische Schiffe im Norden. Plötzlich gehen mindestens im Sommer Truppen auf Patrouille dort. Man hat grosse Pläne für hunderte von Millionen Häfen auszubauen. Also da tut sich einiges. Und Kanada, wo bis jetzt im Grunde noch ein Land ist, wo 90% der Bevölkerung in einem schmalen Streifen im Süden an der amerikanischen Grenze gelebt hat, entdeckt jetzt praktisch eigentlich sein grosses, sein riesiges nordisches Hinterland.
Jetzt ist in Kanada vielfach, hat man auch Witz gemacht über die eigene Armee, gerade im Vergleich zu den USA, sehr eine kleine Armee, zum Teil nicht gut ausgerüstet oder zu wenig Geld. Man hat gerade letztens wieder Artikel gehabt, dass zum Teil Soldaten rumlaufen mit Waffen, die eher aussehen wie Museumsstück, statt irgendwie etwas zum Töten. Dann ist der Einsatz in Afghanistan, der sehr viel Geld kostet. Hat dann Kanada überhaupt das Geld, um dort rauf, wirklich Präsenz zu schicken, zum Beispiel militärische?
Präsenz schicken, für das längst, wenn man aber sich würde überlegen, einen Krieg zu führen im Norden, das ist völlig unrealistisch. Das können Kanadier im Moment nicht. Das ist der richtige Haufen vom Material, das dort eingesetzt wird. Schiffe und so weiter sind zum Teil schon ein bisschen angejahrt, sind nicht mehr die neuesten. Es ist wohl in der Art ein Vortasten. Es ist eben Patrouille, die dort sind. Man will im Grunde noch zeigen, dass man präsent ist in der Arktis. Der Premierminister, der kanadische Stephen Harper, hat gesagt, wenn man sich für die Arktis interessiert und sie will verteidigen, dann muss man schauen, dass dort hier Füsse im Boden sind, dass Schiffe im Wasser sind und Flugzeuge in der Luft. Sonst funktioniert das nicht. Der kanadische Armeechef, der Walter Natinczyk, haben wir allerdings auch gesagt, dass sie Kanada durchaus ernst mit dem nordischen Interesse. Und wenn es hart auf hart ginge, beispielsweise für Kanada, dort die Arktis wichtiger militärisch als der Einsatz zu Afghanistan.
Jetzt haben Sie gesagt, Friedrich Schäger, Sie sind unterwegs gewesen mit der kanadischen Armee, haben auch in Zelt übernachtet, sind auf Eisbrecher gewesen. Jetzt kann ich mir vorstellen, für die Soldaten ist das sicher auch eine Umgewendung, wenn man vielleicht irgendwo aus dem südlichen Teil des Landes Dienst geleistet hat und plötzlich kommt man da in den kalten Norden rauf.
Das haben viele von den Soldaten erzählt, dass das für sie erstens eine völlig neue Welt ist. Die haben das also sehr interessant auch wahrgenommen. Die meisten haben sich auch freiwillig gemeldet für die Sommermanöver dort. Und sie haben aber auch gesagt, ja, sie müssen zugeben, wie wenig sie eigentlich wissen über das Leben im Norden und wie wenig sie auch vorbereitet sind, überhaupt im Norden zu überleben, geschweige denn theoretisch einen Krieg zu führen oder das Land dort zu verteidigen. Und darum arbeiten die Kanadier, und das ist ein relativ geschickter Schachzug, mit den sogenannten Arctic Rangers zusammen, dass sie Inuit und dass sie Leute, die sich auskennen, die ihr Leben lang und in der ganzen Tradition dort gelebt haben. Und die sind sozusagen wie eine Art Berater und Führer von der kanadischen Armee im Norden. Das hat einen guten Nebeneffekt, dass es für die Inuit, die ja nicht unzählige Stellen und Berufsmöglichkeiten offen sind, dass es denen auch ein gewisses Auskommen gibt. Also ein paar Tausend Inuit können mindestens ein Stück weit von diesem Einsatz als Arctic Ranger leben.
Und bietet den kanadischen Soldaten Überlebenshilfe dort oben. Jetzt haben wir es gehabt vom Gerangel um Rohstoff. Was hat es denn überhaupt dort oben? Was weiss man?
Noch ist das Bild relativ vage. Man hat erst jetzt eigentlich in den letzten Jahren oder sogar letzten Monaten angefangen, ein bisschen systematischer zu ermitteln, was denn dort überhaupt ist. Also es werden jetzt neuerdings Hunderte von Millionen ausgeben, um herauszufinden, was denn der arktische Boden auf dem Land und unter dem Meer überhaupt bietet. Aber trotzdem, so vage die Informationen sind, die man hat, es ist abzusehen, dass es sehr grosse Öl- und Gas- und Uranvorkommen gibt, also Sachen für die Energiegewinnung wichtig. Und es gibt außerdem auch Gold, Diamanten, Erz, Kupfer, Nickel. Also man kann fast aufzählen, was man will an Bodenschätzen. Es ist offenbar so, dass der arktische Boden, hat mir ein Spezialist gesagt, vergleichbar sei mit Teilen von Südafrika oder von Brasilien, also mit Regionen, wo jetzt schon grosse Rohstoffreserven ausgebüttet werden. Und das deutet darauf hin, dass dort im Norden oben auch einiges könnte sein, was interessant könnte werden.
Und wie muss man sich das vorstellen? Sie haben gesagt, Land, oder jetzt hat es hier oben ja einen Haufen Inseln, es hat eine grosse Fläche vom Meer, es hat eine grosse Festlandfläche, also überall dort, oder dann unter dem Eis, wo man bis jetzt einfach gar noch nicht geschaut hat. Und wie muss man sich das vorstellen? Wo vermutet man all diese Rohstoffe?
Das ist verschiedenen Orten. Beispielsweise, was Gas betrifft, geht man eigentlich davon aus, dass ein grosser Teil im Bereich von der russischen Hoheitszone könnte sein. Öl gibt es beispielsweise unter dem amerikanischen Alaska, aber möglicherweise im kanadischen Norden auch. Und hingegen gerade in Kanada gibt es hat man den Eindruck, und zum Teil ist man bereits dran, Minen in Betrieb zu nehmen, Bergwerke in Betrieb zu nehmen, gibt es Gold, Diamanten, Eisenerz und andere Vorräte, auch Uran. Also es ist nicht alles schön gleichmässig verteilt. Und es ist, zum Teil ist es eben unter dem Land und zum Teil ist es unter dem Meer. Und bei vielen Orten ist es an sich im Moment erst Hochrechnungen, was und wie viel genau das ist und wenn, dass man es dann ausbüten kann und wie schwierig das wird sein.
Jetzt, Sie haben gesagt, dass ein Teil davon, zum Beispiel Gasreserven, die sind unter oder auf russischem Hoheitsgebiet, ein Teil ist auf kanadischem. Um was wurde dann schlussendlich gestritten? Wo ist denn da Klarheit?
Es gibt ja nach dem internationalen Seerecht eine sogenannte 200-Meilen-Zone. Das heisst, Länder dürfen von dort, wo ihr Landteil aufhört, 200 Meilen raus, gehört ihnen sozusagen für die wirtschaftliche Nutzung. Das heisst auch Ausbeutung von Bodenschätzen. Aber die Kontinentalsockel gehen ja zum Teil über die 200-Meilen-Zone raus. Und um das wird jetzt eigentlich gerungen, um die zusätzlichen Kilometer oder Hunderte von Kilometern. Die verschiedensten Länder erheben Ansprüche und sagen, unser Kontinentalsockel, der geht dann noch viel mehr Richtung Nordpol, noch weit über die 200-Meilen-Zone raus. Aber es fragt sich eben, kommt jetzt der Kontinentalsockel vom kanadischen Festland her oder vom russischen Festland oder vom grönländischen, was dann wieder Dänemark würde ins Geschäft bringen. Und da gibt es also noch sehr, sehr viele offene Fragen und da wird auch noch von Juristen und von Politikern wahrscheinlich noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang darüber gestritten werden.
Jetzt gibt es ja immer wieder ein paar grosse Zeichen, eben die Russen, die Flaggen versenken in dieser Region, dann die Dänen und Kanadier, die sich ab und zu an einer Insel streiten. Jetzt kann man sich ja schwer vorstellen, dass bei diesen 5 Anrainerstaaten, dass jetzt die sich gegenseitig würden den Krieg liefern wegen der Bodenschätze dort oben. Führt man Gespräche und wie?
Es gibt ja die Schlagworte und manchmal auch Schlagzeilen in den Medien, eiskalter Krieg im Norden oder sogar heißer Krieg im kalten Norden und solche Sachen. Ich glaube, im Moment muss man sagen, das ist erstens Spekulation und fast sicher auch Übertreibung. Oder? Also, so weit ist man glücklicherweise noch nicht. Ich glaube, es hat keines von den Arktis-Arainer-Ländern im Moment ernsthaft vor, einen Krieg zu führen, wäre wahrscheinlich auch nicht in der Lage, und zwar inklusive die Russen und die Amerikaner. Man redet im Moment miteinander. Es hat im frühen Sommer eine wichtige Konferenz von den 5 Arainer-Staaten stattgefunden, im grönländischen Ilulissat. Und dort hat man sich eigentlich auf das Prinzip verständigt, Streitigkeiten friedlich beizulegen. Aber man hat natürlich völlig offen gelassen, wie man sie dann beilegen will. Also da ist schon noch relativ viel Raum auch für Konflikte da.
Also auch nicht Ideen. Es hat ja früher einmal 1951 6 europäische Nationen European Coal and Steel Community gegründet, um sich über Fragen klar zu werden. Oder eine Art Behörde, die die Oberaufsicht hatte über Kohlen- und Stahlausbeutung, damit man sich nicht immer in den Haaren gelegen ist. Es gibt Leute, die reden von einer Arktisbehörde, die überregional wäre. So etwas sind, wie soll ich sagen, sind Steine noch gar nicht gelegt in diese Richtung.
Ideen gibt es. Es gibt einen Haufen Wissenschaftler auch, die solche Konzepte entwickeln. Aber man kann noch nicht reden, dass es wirklich ein konkretes Projekt gibt. Es gibt auch keine Einigkeit, wie das aussehen sollte. Im Moment hat so ein bisschen die UNO die Schutzfunktion und Koordinationsfunktion, die die Arktis betrifft. Aber es ist auch ein bisschen unklar, ob sie wirklich in der Lage ist, die wahrzunehmen. Und dann gibt es noch die andere Hoffnung, die von zum Teil auch Politologen, aber ganz sicher von Umweltschützern kommt, warum nicht aus der Arktis so etwas machen wie die Antarktis. Nämlich ein Gebiet, das allen oder niemandem gehört, wo man da gar keine Bodenschätze darf fördern, auch nicht Öl und so. Die Antarktis, da gibt es ein Abkommen, das sagt, darf nur friedlich genutzt werden, nur zu Forschungszwecken und in ganz bescheidenem Rahmen für Tourismus. Warum nicht so etwas auch im Norden zu machen? Das Problem ist allerdings, das Antarktis-Abkommen ist Jahrzehnte alt und damals sind Bodenschätze noch nicht so knapp gewesen und die Preise noch nicht so hoch und das wird sehr, sehr schwierig sein, etwas Ähnliches in der Arktis durchzusetzen.
Und jetzt, wo die Eisen dünner wird dort oben, trotzdem, man hat jetzt so Vorstellungen, dass grosse Konzerne jetzt all ihre Leute dort aufschicken und mit Schiff und Bohrmaschinen schon parat stehen, faktisch. Aber es ist trotzdem so, mit Klimaveränderung hier oder her, es ist die Hälfte vom Jahr ist es dunkel dort oben, das Klima ist harsch und kalt und es gibt sicher Orte, wo man zum Beispiel in Russland oder wo selber noch auf grossen Gasreserven sitzt, wo jetzt nicht gerade übermorgen angefangen wird bohren. Ist das überhaupt realistisch, dass das in nächster Zeit das all dort loslegt? mit wirklich Ausbeutung von Bodenschätzen?
Es gibt sehr viele Übertreibungen, aber es ist mehr als nur einfach ein Medienhype. Es passiert tatsächlich etwas. Die Bergwerkfirmen, die grossen Rohstoffkonzerne, die sind da, die sind präsent mit Forschern, mit Geologen, mit Spezialisten. Es gibt Minen, es gibt Bergwerke, die schon aufgegangen sind oder jetzt in diesen Monaten aufgehen. Aber man muss natürlich wissen, die Ausbeutung von Bodenschätzen, gerade in der kanadischen Arktis, wo schwer zugänglich ist. In Russland gibt es ja zum Teil schon Städte im Norden. Das ist zum Murmansk beispielsweise in dieser Gegend. Das ist leichter zugänglich, nicht zuletzt auch dank dem Golfstrom. Aber gerade in der kanadischen Arktis, auch in der grönländischen Arktis, es ist immer noch viel, viel teurer, dort etwas abzubauen, als dass es in anderen Gebieten ist. Aber der Graben, wo es eben oder die Kluft, wo zwischen es lohnt sich nicht und es lohnt sich, die wird immer enger, je knapper gewisse Rohstoffvorräte werden und je höher die Preise steigen für die Rohstoffe.
Sie haben mit Leuten geredet, Friedrich Steiger, die dort oben seit Jahrzehnten wohnen, mit Einheimischen dort. Wie sehen Sie das, die Zukunft, die jetzt auf Sie zukommt in der Arktis?
Sie sehen einerseits Chancen und sie sehen andererseits Gefahren. Ich glaube, das muss man einfach sehen. Die Arktis bietet im Moment beides, und zwar beides in extremem Massen. Gefahren, die sind vorhanden. Und zwar nicht einmal vordringlich militärische, strategische Gefahren. Ich glaube, die Hauptgefahren, die es gibt, ist erstens die Umwelt. Wenn man die Arktis nutzt, wenn man die Ressourcen dort oben nutzt, dann wird das zwangsläufig Umweltschäden nach sich ziehen. Das hat jede Ressourcenausbeutung auf der ganzen Welt immer schon gezeigt. Und auch die mit der Ressourcennutzung zusammenhängenden Transporte und so, wo die müssen sein.
Abfall.
Also Abfall beispielsweise, Schiffsleck beispielsweise, Öllecks und so weiter von Ölbohrinseln oder von Schiff. Das ist alles da, und die arktische Umwelt ist eine sensible Umwelt, weil in einem kalten Klima regeneriert sich die Natur noch viel langsamer, als sie das in einem warmen Klima tut. Das ist auf der einen Seite das. Und es gibt auf der anderen Seite gesellschaftliche Probleme. Und zwar für die lokale Inuit-Bevölkerung, die noch heute zum grossen Teil ein Volk von Jäger und Sammler und Fischer sind. Selbstversorger, eine Wirtschaft, wo Geld keine Rolle spielt. Und jetzt gibt es neuerdings immer mehr durch den Tourismus, durch die Bodenschätznutzung, gibt es Jobs, wo man Geld bekommt. Das geht über zu einer Lohnwirtschaft, zu einer monetären Wirtschaft. Und ob die beiden nebeneinander können friedlich und gut koexistieren, in den gleichen Dörfern zum Teil, das ist eine ganz offene Frage. Und dann kommt noch dazu, dass möglicherweise in gewissen Orten dort oben irgendwann ist die Inuit-Bevölkerung eine Minderheit sein, wird der Inuktitut, die Sprache der Inuit, noch geredet werden. Also da sind Fragen über Fragen offen. Und wie gesagt, es gibt grosse Chancen in der Arktis und es gibt extrem grosse Gefahren auch.
Friedrich Steiger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.